ARD. NDR Info. Intensivstation.
Willkommen zum Monatsrückblick der Intensivstation, heute mit Stefan Fritzsche.
Wo ist die Nachricht?
Ja, ich bin die Nachricht, Herr Lindner. Und bitte, hier kommt noch eine. Benjamin Netanyahu kommt zum Staatsbesuch.
Israels Premier Benjamin Netanyahu besucht Berlin am Donnerstag.
So, das war ein bisschen Raum für Empörung, Erschrecken, Fassungslosigkeit und Unglaube beziehungsweise besondere Erwartungshaltungen von Fans des Internationalen Strafgerichtshofs. Aber hey, natürlich kann ich Sie beruhigen, er kommt nicht am Donnerstag. Er kommt am Freitag. Nein, auch nicht. Er kommt erstmal gar nicht, weil er ja eventuell vielleicht möglicherweise verhaftet werden könnte aufgrund des Haftbefehls des Europäischen Strafgerichtshofes wegen des Verdachts der Kriegsverbrechen und des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, gegen ihn und seinen Vize Galant. Was bei Putin unproblematisch ist, das sieht bei Netanyahu diplomatisch und moralisch ein bisschen anders aus. Zweierlei Maß. Hallo.
Sollte Benjamin Netanyahu nach Deutschland kommen, wird Deutschland ihn verhaften?
Wenn man sich zur Unabhängigkeit der Justiz bekennt, wenn man sich zu Recht und Gesetz bekennt, dann muss man natürlich auch die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs an der Stelle respektieren.
Das heißt ja.
Die Frage würde sich natürlich erst stellen, wenn Herr Netanyahu tatsächlich einreisen würde. Ich will Ihnen auch sagen,
warum fällt es Ihnen so schwer, einfach ja zu sagen?
Dann wird nationalstaatlich von unseren Justizbehörden geprüft. An den Punkten sind wir noch gar nicht.
Aber theoretisch gilt das, was der Internationale Strafgerichtshof beschlossen hat.
Deutschland wird sich an Recht und Gesetz halten und die Unabhängigkeit der Justiz respektieren.
Also er kommt nicht und erst wenn er kommt, was er nicht tut, weil man ihn gar nicht erst landen lassen würde, müsste man nochmal prüfen und vielleicht dann gerade etwas anderes vorhaben oder es gar nicht wissen oder gerade keine Handschellen zur Hand haben oder. Wir werden es mutmaßlich nicht erfahren, denn die Reiselust von Netanyahu ist momentan tatsächlich eher gedämpft. Netanyahus Haftbefehl, eines der Top-Themen im November, eigentlich ja ein unterschätzter Monat, meistens grau, dunkel und ereignislos. Außer Totensonntag ist da nicht besonders viel. Diesmal aber war der November der wichtigste Monat seit Monaten. Ach, was sage ich, seit Jahren. Ampel aus, Harris aus, COP24 aus, Klimaschutz fast aus, K-Frage bei der SPD und den Grünen und die K-Frage bei der FDP, wobei K hier erstmal für Kommunikation steht. Acht Seiten D-Day-Details und der Kampfplan zur offenen Feldschlacht. Das ist jetzt kein Strategiepapier der Ukraine gegen eine russische Offensive. Nein, es ist ja eben das Arbeitspapier der dritten Mitarbeiterebene, knapp oberhalb der Praktikanten bei der FDP. Und dieses Papier hat für ein liberales Erdbeben gesorgt.
Parteivorsitzenden erklärt, dass ich als Generalsekretär der FDP zurücktrete. Ich habe unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert. Dies war nicht meine Absicht, da ich selbst keine Kenntnis von diesem Papier hatte.
Der sonst so scharfkantige FDP-Generalsekretär Bijan Dirsaray kannte das Papier nicht, wusste aber, was da nicht steht. D-Day. Wenn es der Schwarze Freitag gewesen wäre oder der Schicksalstag oder der Tag der Freiheit oder meinetwegen der Tag der offenen Tür, alles fein. Aber D-Day. Und dann noch gefolgt von der offenen Feldschlacht. Ja, aber was nützt es, wenn der Feldherr die Angriffspläne gar nicht kannte? Napoleon winkt ab.
Ich habe das Dokument nicht zur Kenntnis genommen.
Es ist wie eine 5 in Mathe, die man vom Lehrer bekommt, die Arbeit dann nicht wieder anschaut und zu Hause fischt Mama sie aus dem Ranzen und fragt nach. Und du hörst dich sagen, eine 5? Ich habe diese 5 nicht zur Kenntnis genommen. Aber was heißt nicht zur Kenntnis nehmen? Es liegt auf dem Tisch, aber man schaut einfach nicht drauf, wie bei unliebsamen Rechnungen. Boah, nee, geh mir weg, ey, eine Gasrechnung. Nee, wahrscheinlich, nee, lass mal, will ich gar nicht sehen. Nicht zur Kenntnis genommen ist ein aktiver Prozess, ist kein passiver. Keine Ahnung gehabt, das ist passiv und unschuldig.
Wo ist die Nachricht?
Das ist die Nachricht. Ja, als ob es mit den Bauernopfern, das klingt übrigens landwirtdiskriminierend, finde ich gerade, deswegen nehme ich es besser zurück. Also Opfern, die Dirsaray und Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann jetzt getan ist. Ha? Ist es das? Keine Ahnung. Was mit Lindner selbst? Wurde er schon gefragt bei Karin Mioska? Nee, er bleibt. Das Papier hat er also irgendwie nicht zu verantworten, obwohl er ja die Gesamtverantwortung hat.
Das ist natürlich stilistisch nicht überzeugend.
Stilistisch, also von der Wortwahl nicht überzeugend? D-Day und offene Feldschlacht nicht überzeugend? Ich meine, nicht falsch, fatal oder no-go, es ist nur nicht überzeugend? Meine Güte, was hätte ihn denn überzeugt? Zwei-Frontenkrieg, Stellungskrieg, die Schlacht um Berlin? Naja, er konnte ja nicht eingreifen, weil er es ja alles nicht zur Kenntnis genommen hat. Fast wie im Märchen.
Es war einmal ein König, der war ganz gelb.
King Bob!
Nein, nicht der. Der hier.
Unsere Überzeugungen sind uns wichtiger als Ämter.
König Christian, der Rhetorische, lebte ein Leben voller Glück und Luxus. Die Feierlichkeiten zu seiner Vermählung auf Sylt waren eine echte Märchenhochzeit, wie es sich für einen König gehört.
Ich leugne nicht, sondern im Gegenteil, ich bekenne mich dazu.
Doch seinem Volke ging es nicht so gut. Armut, Angst vor Krieg oder der neuen Staffel des Dschungelcamps machten die Leute unzufrieden und sie fingen an, auf den König zu schimpfen. Christian, der Rhetorische, hätte mehr Geld aus dem königlichen Säckel dem Volke geben müssen, um es zu besänftigen. Doch König Christian konnte nicht, denn dafür hätte er Schulden machen müssen.
Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht.
Verzweifelt suchte der König nach einem Ausweg und fand keinen. Doch in seinem Hofstaat lebte ein Feldherr, der wollte hinter dem Rücken des Königs eine Feldschlacht anzetteln. Die sollte der König verlieren, damit sein Volk ganz viel Mitleid mit ihm habe und ihn dann wieder möge.
Hey, was ist das denn für ein bescheuertes Märchen? Was wollen Sie denn den Kindern hier beibringen?
Ich? Gar nichts.
Aber wo ist die Moral von der Geschichte?
Ach, Sie brauchen eine Moral. Ja, ist ja eigentlich total out. Aber bitte.
Der König erfuhr nur zufällig von den Plänen seines Feldherrn. Daraufhin wurde dieser unehrenhaft entlassen. Auch des Königs Sekretär musste gehen, weil der Feldherr hinter dessen Rücken diesen perfiden Plan hatte schmieden können.
Schon besser. Und der König wurde milde und kümmerte sich fortan mehr um sein Volk?
Nein, der König war inzwischen gar kein König mehr. Er musste abdanken.
Hä?
Er hoffte aber, dass... Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich wollte doch eigentlich gar kein Märchenerzähler werden, sondern Krimi-Autor.
Moment, aber...
Nee, nix aber. Ich gehe jetzt nach Hause. Sie haben ja recht. Wenn so eine Geschichte im echten Leben passieren würde, dann wird sie kein Mensch glauben.
Ein ziemlich erbärmliches Schauspiel der FDP und ein ahnungsloser Vorsitzender, der auch noch diese Flucht nach vorn und die Veröffentlichung des Schlachtplans mitverantworten muss. Weil er ja fast alles verantwortet, was die FDP so treibt. Und jetzt veröffentlicht die FDP auch noch ihre weiteren Strategien.
So, D-Day ist in die Hose gegangen, dann jetzt Strategie für den E-Day. Erstens Statement CL, dass er nichts vom D-Day gewusst hat. Zweitens Statement vom Generalsekretär, dass er nicht gewusst hat, dass CL nichts gewusst hat. Ja, FDP, Spin-Doktorei, was kann ich... Ne? Dieserei ist zurückgetreten? Wieso? Ich denke, der hat nichts gewusst. Ach so, eben drum. Ja, okay. Was? Ja, ja, ich weiß es nicht von dir. Danke. Also, erstmal eine Ablaufpyramide. Phase 1, CL macht eine Social Media, Kachel, Tenor. Ich übernehme die Verantwortung, aber nicht für die Lügerei, sondern für Deutschland. Ja, das ist stark. Ja? Ach, Sie haben nichts gewusst? Hm, wer ist denn da? Ach, das wissen Sie auch nicht. Okay, ja, weiß ich Bescheid. Tschö. So, jetzt aber volle Breitseite. Ach nee, ich soll ja nicht mehr so militärisch. Was denn dann? Hm, weihnachtlich? Okay, also nicht E-Day, sondern C-Day. Abkürzung für Christmas Day. Ja, das ist hübsch. Und statt Ablaufpyramide sagen wir Weihnachtspyramide. So, ganz wichtig, Positionierung CL, unser Mann für einen neuen Aufbruch. Ja, nicht schlecht. Oder noch besser, unser Weihnachtsmann für einen neuen Aufbruch. Ja, so gut. Ja, oder wir nehmen nicht C-Day, sondern eher May-Day. Ja, das passt zur Wahlprognose. Also Phase 1, Social Media Kachel, CL. Ich habe nicht gewusst, dass ich in der Regierung war und übernehme ab sofort die Verantwortung für mich selbst. So, und Rollout. Was ist rausgekommen? Welche Operation May-Day? Ja, davon weiß ich gar nichts.
Also 5% für die FDP oder 3 Direktmandate? Ich weiß nicht. Also selbst in der FDP ist man ja leicht indigniert bis sauer. Die Militärexpertin und Feldschlachtspezialistin Agnes Strack-Zimmermann ist ja erbost, wie man hört. Die Julis sind auf Zinne. Scholz kann sagen, seht her, ich musste ihn entlassen, sonst wären wir doch Kriegspartei geworden. Und die Union in Form von Daniel Günther spricht der FDP jede staatspolitische Verantwortung ab. Aber das hat Lindner im Zweifel ja nicht zur Kenntnis genommen.
Ich habe gelitten.
Passt immer sowas, ne? Bei Ampelbruch, beim D-Day, bei 5%-Hürde reißen. Ich habe gelitten. Geht immer. Ich habe es nicht zur Kenntnis genommen, aber ich habe gelitten. So ein Grundleiden, was die FDP gerade hat. Wobei der mutmaßlich Einzige, der weiß, wer genau das alles sehr wohl zur Kenntnis genommen hat, ist...
Ich möchte mir selbst treu bleiben.
Volker Wissing, der Aufrechte, der Ehrliche, der Held, der das sinkende Schiff sinken sah und vorher noch kurz in den Spiegel schaute und dann das Schiff verließ. Wir haben ihn zum Interview natürlich angefragt, aber zu dem, was Lindner sagte, als er das Papier zum ersten Mal nicht sah und nicht zur Kenntnis nahm, wollte sich Wissing dann doch nicht äußern. Und jetzt kommt Buschmann.
Also natürlich ist meine Partei in ein schlechtes Licht gerückt worden.
Ja, und so bleibt verschlossen im Herzen des Lindners, wann, wo und wie und natürlich ob er etwas nicht wusste, nicht zur Kenntnis nahm, nicht missbilligen konnte. Und wenn sie nicht den politischen Tod gestorben sind, dann regieren sie bald wieder.
Um nach der nächsten Bundestagswahl meine Arbeit als Bundesminister der Finanzen wieder aufzunehmen.
Oder vielleicht nimmt der angehende Vater erstmal eine Vaterauszeit? Da braucht es doch auch einen Detailplan. Wann ist denn Geburts-D-Day, fragt man sich. Und wann beginnt die offene Feldschlacht der Erziehung? Intensivstation mit dem Novemberrückblick. Am Mikrofon ist Stefan Fritscher. Ein Monat, der ungemein wichtig war und noch in Jahrzehnten vielleicht einer der Schicksalsmomente der Republik genannt wird, weil so viel passiert ist.
Lachgas als Parteidroge, als Partydroge, besonders bei jungen Leuten, könnte in Deutschland bald verboten werden.
Ja, dabei ist mancher Parteitag ohne Lachgas doch überhaupt nicht denkbar. Nehmen Sie den nächsten FDP-Parteitag, wenn es noch einen gibt, ohne Lachgas? Dann fehlt vielleicht auch noch Kubicki? Boah, nee, also ehrlich gesagt, das geht nicht. Vielleicht kann man bei der FDP eine Ausnahme machen. Aber der November war ja auch der K-Monat. Alles drehte sich um den Kanzler und die K-Frage. Die schönsten und heimeligsten Bilder gibt's immer in der Küche. Das wissen wir seit langem. Und Partygäste versammeln sich zuerst immer in der Küche. Da wird geliebt, gebeichtet, geredet. Da wird halt gelebt. Und da werden K-Videos gedreht.
Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Wenn Sie wollen, auch als Kanzler.
Wow, das war toll, dieser Küchentischmoment, so persönlich, in seiner Küche. Ganz was? War gar nicht seine Küche? Von Freunden? Ach, wurscht, es war eine Küche, ja, ein Küchentisch, das muss auch reichen. Gut, dass er sich nicht beim Essen gefilmt hat, ha? Fingerfood, Krabbenpulen. Jedenfalls will er Kanzler werden, wenn die Zutaten reichen. Und was er noch will?
Erst einmal zuhören. Ihnen und euch. Vielleicht reden wir am Küchentisch. Ich finde es jedenfalls schön, Sie laden mich ein.
Er will zu mir, er will zu dir, er will zu Ihnen nach Hause kommen und Küchentischgespräche führen. Also, wie viel Tomate muss an eine Bolognese-Soße? Oder wie nimmt man einen Dorsch aus? Also wenn Sie mit Habeck zusammen am Tisch sitzen möchten, dann bewerben Sie sich doch noch mal rasch. Es wird ein unvergesslicher Nachmittag.
Müller?
Guten Tag, Herr Müller. Jochen Pieper ist mein Name aus der Grünen Parteizentrale. Wahlkampfteam Robert Habeck.
Ja, moin.
Sie hatten ja den Vizekanzler, also den Herrn Habeck, also Robert. Sie hatten ja Robert zu einem Küchentischgespräch zu sich nach Hause eingeladen. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Ich will dir mal so richtig die Meinung sagen.
Wundervoll. Was ist denn das für ein Tisch?
Wie meinen Sie das?
Ihr Küchentisch, an dem Sie da mit Herrn Habeck, also Robert, sitzen wollen. Wo kommt der her? Ist der aus nachhaltigem Holzanbau gefertigt?
Das weiß ich nicht genau. Der ist von Ikea.
Oh, das ist ja eher problematisch, denke ich mal. Aber Sie haben ja noch Zeit. Herr Habeck, also der Robert, der würde in 2 Wochen bei Ihnen vorbeikommen. Bis dahin können Sie ja noch einen nachhaltigeren Tisch besorgen.
Moment mal. Einen neuen Tisch zu kaufen, obwohl ich schon einen habe, ist ja jetzt auch nicht gerade nachhaltig.
Das stimmt. Ja, ich sehe, Sie denken mit. Sehr gut. Also, ja, meinetwegen, lassen Sie den Tisch so. Sie werden dann ja sicherlich mit Robert, also Herrn Habeck, mit Robert, Kaffee trinken. Bitte nur Fairtrade.
Ach.
Und was benutzen Sie für Milch?
Wie, was für Milch? Normale Milch halt.
Von der Kuh?
Natürlich von der Kuh.
Ja, dann bringt Robert zum Termin wohl besser 1 Liter Hafermilch mit. Sie verstehen?
Nee, ehrlich gesagt verstehe ich nicht.
Ja, wegen der CO2-Emissionen. Rinder und Kühe verursachen ja viel zu viele davon.
Aber darf ich dann den Fairtrade-Kaffee mit dieser Öko-Plörre...
Hafermilch.
Ja, meinetwegen. Darf ich den denn dann auf dem Herd oder mit der Kaffeemaschine machen? Oder soll ich das lieber über einem offenen Lagerfeuer im Wohnzimmer erhitzen?
Ach, das ginge?
Nein!
Solange Sie Ökostrom verwenden, ist alles gut, Herr Müller. Es soll ja alles ganz ungezwungen sein, ne? Der Kanzlerkandidat, der Spitzenkandidat, der Habeck, der Robert, der interessiert sich ja für Ihre Meinung. Der möchte wissen, wie Sie leben, was Sie bewegt, ganz echt und unverstellt.
Tatsächlich.
Ja. Also, dann in 2 Wochen, 16 Uhr bei Ihnen. Wäre schön, wenn Sie vor dem Haus einen Stellplatz für Roberts Lastenfahrrad freihalten könnten. Und er mag die Zimmertemperatur nicht wärmer als 20 Grad. Ach, apropos, wie heizen Sie eigentlich? Herr Müller? Naja, der macht auch so bei den Grünen sein Kreuz. Ganz bestimmt.
Die Küche als politische Keimzelle, der Küchentisch als Plenum hat den Stammtisch vielleicht bald schon abgelöst. Und deswegen wird die Küche jetzt langsam immer wichtiger. Motto? Was Habeck kann, das können wir doch hoffentlich schon lange.
Guten Tag, die Herren. Wie kann ich behilflich sein?
Ach, wir suchen eine Küche.
Wie schön. Wir haben Küchen für alle Bedürfnisse.
Gut.
Haben Sie denn schon eine Vorstellung?
Ja, wir suchen so eine Habeck-Küche.
Ach, die aus dem Internetvideo?
Ja.
Die ist gerade sehr gefragt.
Ja.
Das kann dauern, bis die bei Ihnen zu Hause steht.
Ach so, nee, wir wollen die nicht zu Hause. Wir brauchen die nur für einen Dreh.
Ja, genau. Wir sind von der CDU und planen für unsere Kampagne so ein Küchenvideo, um den Friedrich Merz sympathisch erscheinen zu lassen.
Verstehe. Warum macht er das nicht einfach bei sich in der Küche?
Haben Sie schon mal die Küche von Friedrich Merz gesehen?
Nein.
Sehen Sie, er auch nicht. Sein Koch lässt da nur die Angestellten rein.
Nicht mal für ein Video?
Außerdem wäre es sowieso nicht der richtige Ort, weil durch das Küchenfenster sieht man die Wärmepumpe und das sendet ein falsches Signal an die konservativen Ü50-Wähler im ländlichen Raum.
Verstehe. Der Habeck saß doch in der Küche von Freunden. Warum macht der Merz das nicht?
Merz hat keine Freunde.
Tut mir leid.
Was ist eigentlich mit dieser Küche hier? Die Farbe ist ja fast unser Rhöndorf-Blau.
Ja, die sieht gut aus. Dann würde der Friedrich sich hier an die Kochinsel stellen.
Nee,
und
das
dann
geht nicht.
Wieso?
Ja, du weißt doch, wie groß der ist. Der hängt da mit dem Kopf hier in der Dunstabzugshaube.
Er kann sich doch so setzen wie Habeck.
Auf keinen Fall. Wir wollen ihn als Macher verkaufen und nicht als Sitzschluffi.
Er kann sich doch hier an die Theke stellen und dann so tun, als ob er Zwiebeln schneidet. Das zieht bei den urbanen Wählerinnen über 36.
Ja, aber wir dürfen ihn auch nicht zu sehr als Hausmann verkaufen, sonst verlieren wir die alten Wähler. An die müssen wir auch denken.
Sie könnten eine Apothekenrundschau auf den Tresen legen.
Sehr gute Idee. Und wie kriegen wir die Jungwähler?
Merz könnte ja im Video den Kühlschrank aufmachen und sich einen Energydrink rausholen.
Perfekt. Und was ist mit den Wählern mit Migrationshintergrund?
Die sind egal.
Das sind über 10%.
Ja, dann hängen wir da hinten ein paar Knoblauchzehen an die Wand. Das muss reichen.
Ich frage mich ja gerade, ob Küche an sich nicht zu weiblich ist für unsere Stammwählerschaft. Welcher traditionelle CDU-Wähler steht schon am Herd?
Stimmt, der Herd muss raus. Da kommt ein schöner Kugelgrill hin.
Oh gut, und dann stellen wir die Küche direkt auf den Fußballplatz.
Oh, das ist super. Da kann man direkt mit dem Auto bis in die Küche fahren. So, könnten Sie uns die Küche so wie geplant dann morgen... Moment mal.
Was denn?
Ist das da vorne auf der Treppe der Söder?
Ja, das ist der Herr Söder. Der dreht gleich im ersten Stock.
Was? Macht er hier etwa auch ein Küchenvideo?
Nein, oben ist unsere Bäderabteilung. Da macht Söder gleich einen Livestream aus dem Whirlpool.
Olaf Scholz oder Boris Pistorius? Wer würde am Küchentisch eine bessere Figur machen? Scholz leicht vorn übergebeugt? Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich grüße Sie vom Küchentisch. Oder Pistorius, ja, ich kann sogar kochen. Wir werden es nicht rausbekommen, wer von beiden die bessere Küchenfigur abgegeben hätte. Das Debakel um die K-Frage der SPD wurde aber nach quälend langen 2 Wochen dann doch endlich geklärt, und zwar nicht am Küchentisch.
Wir wollen mit Olaf Scholz antreten. Da gibt es eine Klarheit, da gibt es auch kein Wackeln.
Ich finde, das Einzige, was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich noch Papst werde.
Wir sind entschieden, mit Olaf Scholz zu gewinnen. Er ist unser Kanzler.
Viel Stoff für eine Verfilmung mit dem Titel Vorsitzendenversagen. Vielleicht aber auch viel Stoff für Saskias grandiose Performance bei...
Herzlich willkommen bei Bares für Rares.
Mit einem Kellerfund aus dem Kanzleramt in Berlin hat sich die Parteivorsitzende Saskia Esken auf den Weg in die Kölner Schrottpresse gemacht. Hat sie da das große Los gezogen oder ist es nur eine Niete? Genau das wird sie erfahren von unserem Experten Albert Meyer.
Hallo, junges Fräuleinchen.
Ja, hallo. Herr Lichter, ich bin die Saskia und ich arbeite in Berlin als Parteivorsitzende der SPD.
Spannender Beruf. Wie weit bist du?
Ich bin fertig. Völlig fertig. Mhm. Aber hier geht's ja nicht um mich. Ich habe hier einen Kanzler Scholz mitgebracht und ich möchte jetzt natürlich gern wissen, ob mit dem noch etwas Start zu machen ist. Also, ob man den noch mal so auf den Markt bringen kann.
Lieber Albert, schieß mal was los.
Gerne, mein lieber Horst. Also, Frau
Esken, da fangen wir doch mal ganz von vorne an. Dieser Kanzler war mal gedacht als Mittelstück einer Dreierkoalition. Da ist ein Teil rausgebrochen und jetzt haben sie nur noch dieses Einzelstück.
Das ist aber doof, voll doof.
Finde ich ja auch, aber man muss halt das Beste draus machen. Ich will jetzt einfach nur wissen, was Ihr Experte von meinem Kanzler Scholz hält.
Also schauen wir ihn uns doch mal etwas genauer an. Eigentlich ein ganz schönes Stück, massiv aus einem Guss. Nicht so wie die ganzen Hohlköpfe, die einem heutzutage in den Fußgängerzonen oder auf Plattformen wie TikTok angeboten werden.
Stimmt.
Gut, oben gibt es ein paar Gedächtnislücken, die wohl noch aus seiner Hamburger Periode stammen. Aber damit kann man leben. Die Oberflächenversiegelung ist wenigstens noch völlig intakt. Da bleibt nichts haften oder kleben. Aber das macht ihn natürlich auch etwas matt. Also glanzvoll ist was anderes.
Gut, das wollte ich nur mal ganz klar hören.
Aber das kann man doch sicher noch etwas polieren.
Um Gottes Willen, auf keinen Fall polieren. Finger weg von der Patina, die er im Amt angesetzt hat. Das ist so ziemlich das einzige Verkaufsargument. Er hat ja sowieso schon seine Gebrauchsspuren. Also seine Basis, der Sockel, auf dem er steht, ist teilweise schon etwas bröckelig. Seine Bodenplatte, die sogenannte Plinthe, weist schon Haarrisse auf, die ganz schnell zur Spaltung führen können. Und hier vorne an seinem Stuhlbein gibt es deutliche Sägespuren.
Gut, vergessen wir das mal. Was hättest du heute gern?
Also ich denke mal, so für 25-30% sollte der noch gut sein.
Wow.
Für so einen Scholz können Sie froh sein, wenn das Ergebnis überhaupt zweistellig wird. Selbst für einen nagelneuen Pistorius ohne Kanzleramtsbonus gibt es vielleicht eine gewisse Nachfrage auf dem Markt. Aber mit Kandidaten ist es ja nun mal wie mit einem Scheit Kaminholz. Man kann ihn immer nur einmal verheizen.
Ja, aber was soll ich denn jetzt mit ihm machen?
Also ganz ehrlich, nehmen Sie ihn so wieder mit, wie er ist. Setzen Sie ihn ins Kanzleramt, da sitzt er bis Februar kühl und trocken. Und wir wissen ja alle, was nach dem Februar kommt.
Ja, ja, ich weiß, der März.
Dann haben wir beide ein kleines Problem. Ich darf dir die Händlerkarte jetzt nicht geben.
Ich habe es geahnt.
Da geht's, Robert. Tschüsschen.
Ja, ihr mich auch.
Ja, nicht so schön, wenn man auf dem Olaf sitzen bleibt. Olaf unverkäuflich. Und das Geschwurbel der Beteiligten nervt ja auch höllisch, weil sie nicht alles sagen können, was sie so meinen. Oder anders, sie sagen was, aber sie sagen nichts. Oder sie sagen gleich nichts, glauben aber etwas gesagt zu haben. Also wenn wir Journalisten so fragen würden, wie die antworten, dann klänge das wahrscheinlich so. Könnten Sie sich vorstellen, also wenn nichts dazwischen kommt, was allerdings ja passieren könnte, also wenn nein auf der einen Seite, dann vielleicht doch auf der anderen, also wenn Sie müssten, ginge das? Für Politiker und ihre Schwurbeleien braucht es ja unbedingt einen Sprachkurs. Gesagt, gemeint oder Politik, Deutsch, Deutsch, Politik, den haben wir uns in der Redaktion zurechtgelegt. Sprachkurs, Politik, Deutsch, Deutsch, Politik.
Heute die Kanzlerfrage.
Lektion 1. Boris Pistorius wird gefragt, ob er ausschließen kann, anstelle von Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD zu werden.
In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen, ganz egal worum es geht, weil die Welt sich einfach so schnell dreht.
Heißt auf Deutsch:
Klar werde ich der Kanzlerkandidat. Habt ihr euch mal die Umfragewerte von Olaf angeguckt? Alles, was ich machen muss, ist abzuwarten. Am Ende wird sich die SPD für den beliebtesten Politiker Deutschlands entscheiden. Also für mich. Wahlkampf bedeutet Krieg. Und deshalb muss sich die Partei kriegstüchtig machen. Damit kenne ich mich aus.
Lektion 2. Die SPD-Chefin Saskia Esken beantwortet die Frage, ob der Parteivorstand sich hinter Olaf Scholz als Kanzlerkandidat stellt.
Wir gehen gemeinsam in diesen Wahlkampf. Das ist für uns beschlossene Sache.
Heißt auf Deutsch:
Also für uns ist das beschlossene Sache. Aber was weiß denn ich, wie sich die Basis entscheidet? Übrigens dieselbe Basis, die mich dann wieder zur Parteichefin wählen soll. Mit denen lege ich mich doch nicht an. Ich bin doch nicht bekloppt.
Lektion 3. Der Kanzler will klar machen, dass nur er der Kanzlerkandidat der SPD wird.
Die SPD und ich haben eine gute gemeinsame Zeit jetzt miteinander gehabt und Erfolge erzielt. Und da ist was zusammengewachsen, auf das man immer aufbauen kann.
Heißt auf Deutsch:
Früher war schon geiler. Ich weiß, die Magie zwischen meiner Partei und mir ist irgendwie eingeschlafen. Aber was bitte hat Boris, was ich nicht habe? Außer volles Haar, Eloquenz, Verbindlichkeit und einem leichten S-Fehler. SPD, wir haben uns doch mal geliebt. Du kannst mich doch jetzt nicht einfach wegschicken. SPD, ich kann mich ändern. Für dich werde ich mich ändern. Ich werde heißblütig.
Lektion 4. Boris Thiemann vom SPD-Ortsverein Steinbach in Hessen sagt im Ersten:
Boris Pistorius hat den großen Vorteil, dass die Leute ihm vertrauen, dass er die Sprache der Menschen spricht, dass man mit ihm Vorhaben auch durchsetzen und erklären kann, während Olaf Scholz im Prinzip, ich sag mal, den Charme einer Kühltruhe hat, und das kommt bei den Leuten nicht mehr an.
Auf Deutsch heißt das:
Boris Pistorius hat den großen Vorteil, dass die Leute ihm vertrauen, dass er die Sprache der Menschen spricht, dass man mit ihm Vorhaben auch durchsetzen und erklären kann, während Olaf Scholz im Prinzip den Charme einer Kühltruhe hat, und das kommt bei den Leuten nicht mehr an.
Olaf Scholz hat umfragenmäßig im Moment keine Chance, also nutzt er sie. Im Moment mit aller Macht. Und was soll denn eine Wahlsiegkonferenz am Wochenende der SPD anderes sein, als eine glanzvolle neue Kanzlerschaft, also vorweggenommen, mit mindestens 35% jetzt schon mal. Er ist kämpferisch. Läuft doch. Was interessieren denn Umfragen? Immer nur den, der profitiert, den anderen ja nie. Da sind so dämliche Zwischenfragen wie vor 3 Wochen von unten völlig überflüssig.
Was war das eigentlich für eine Shitshow?
Fragte Juso-Chef Türmer, aber das war ja dann doch nur eine Randnotiz. Bei der SPD brauchten sie ein bisschen und auch Pistorius brauchte ein bisschen, bis endlich seine goldenen Worte fielen.
Dass ich nicht zur Verfügung stehe für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers.
Boah, aufatmen. Den Weg freimachen für Olaf Sieg. Ja, die Wahlsiegkonferenz gab's ja nun schon. Und da ist der Rest ja dann wahrscheinlich reine Formsache. Wem das ganze Ampel aus irgendwie wie ein Spiel vorkommt und wer noch kein Weihnachtsgeschenk für den politisch interessierten Neffen oder Onkel hat, hätten wir jetzt mal ganz aktuell einen Tipp für Sie und euch.
Machtspiele präsentiert. Schwarzer Peter Ampel Edition. Die nervenaufreibende Neuauflage des Kartenspielklassikers, bei der es nur Verlierer gibt. Ziehen Sie reihum eine Themenkarte bei Ihren Mitspielern. Heizungsgesetz, Wirtschaftswende, Kindergrundsicherung oder Schuldenbremse. Versuchen Sie, ein passendes Pärchen zu finden. Der Clou? Es gibt von jeder Themenkarte nur eine. So kann nie ein Themenpaar auf den Ablagestapel gelegt werden. Sie drehen sich also immer im Kreis. Es geht nur um eins: den Mitspielern innerhalb einer gewissen Zeit den schwarzen Peter zuzuschieben. Wer hat hierfür den raffiniertesten Plan erarbeitet? Wer kann das beste Pokerface aufsetzen?
Zu staatspolitischer Verantwortung gehört auch Stil in der Öffentlichkeit, damit die Demokratie keinen Schaden nimmt.
Wer den schwarzen Peter bei Zeitablauf auf der Hand hat, muss sich als erstes in einer Pressekonferenz mit 38 Floskeln rechtfertigen und den schwarzen Peter so verbal weiterreichen, bevor die anderen es ihm gleich tun. Oder traut sich vielleicht doch jemand, die Sonderkarten Söder, Merz oder Wagenknecht auszuspielen, bei der ein zweiter schwarzer Peter ins Spiel kommt?
Die Grünen stehen für den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Robert Habeck ist das Gesicht der Rezession.
Aber Vorsicht, schnell hat man selbst beide auf der Hand. Schwarzer Peter Ampel Edition, das Spiel der Spiele für Politikverdrossene und die, die es noch werden wollen. Die nötige Portion Egoismus und Verantwortungslosigkeit ist im Lieferumfang enthalten.
Der ganze Ampelzirkus. Die aktuellen D-Day- und Feldschlachtfragen können sich die AfD und Sarah Wagenknecht sehr gelassen anschauen. Sie sammeln dann die ganzen abgenervten Wähler ein, die sich von diesem üblen politischen Schauspiel abwenden. Erst das Land, dann die Partei und dann ich. Was doch für hohle Phrasen. Leider leidet darunter auch die Demokratie.
Ist die Demokratie dem Untergang geweiht? Jedenfalls sinkt das Vertrauen in dieses System weltweit. Auch in Deutschland.
Und auch Umfragen zeigen, dass viele mit der Demokratie, wie sie bei uns gerade läuft, nicht mehr so viel anfangen können. Dann geht doch rüber, möchte man ihnen zurufen. Die meisten wissen aber gar nicht mehr, wo das ist. Was gibt's noch, was man empfehlen kann bei Demokratiemüdigkeit? Eine schnelle Vorsorge beim Arzt vielleicht?
So, dann einmal husten bitte.
Es tut nicht weh. Geht schnell und dient der Prävention.
Denken Sie auch, dass unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform ist?
Ja, doch, in letzter Zeit immer öfter.
Wir empfehlen allen deutschen Bürgerinnen und Bürger, regelmäßig zur Wahlvorsorge zu gehen.
So, dann einmal den rechten Arm freimachen, bitte. Wenn Sie eine Rede hören, in der Wörter wie Nichtsnutze, Messermänner, Sozialtourismus, Remigration und alles schlimm hier hören, was macht das mit Ihnen? Regt, zuckt oder hebt sich da was?
Abstruse Gesinnungen können in den allermeisten Fällen auch gut behandelt werden. Allerdings ist Früherkennung dabei das A und O.
Impfen geschieht ausschließlich zum Wohle des Patienten.
Ah, das kann nicht sein.
Und es gibt keinen Impfzwang.
Seit wann?
Testen Sie jetzt Ihre Demokratieeignung.
Glauben Sie an Fakten und Beweise, die deutlich machen, dass die Erde tatsächlich eine Scheibe ist?
Ja, in letzter Zeit immer mehr. Ich glaube, die haben uns seit Jahrhunderten total verarscht.
So, dann schließen Sie mal das linke Auge. Können Sie mich klar sehen?
Besser als auf dem anderen.
Und vereinbaren Sie ganz unkompliziert einen Termin.
Einmal bitte die Augen schließen und mit dem Zeigefinger die Nase berühren. Ja, das ist eindeutig. Immer der rechte Nasenflügel. Hier sehen wir bereits eine beginnende, patriotisierte Reichsbürger-Adaptie.
In der Regel reicht hier eine Grundgesetzinfusion zweimal täglich.
Aber Sie müssen schon auch mitmachen.
Ja, wenn's hilft.
Keine Sorge, das kriegen wir wieder hin.
Ja, wer heute zur Vorsorge geht, kann sich morgen eine Menge Ärger sparen. Wie zum Beispiel das Vierte Reich.
Intensivstation mit dem Monatsrückblick auf den Super November mit Stefan Fritsche am Mikrofon. November, der war alles andere als langweilig. Die COP24, die UN-Klimakonferenz in Baku, fand statt, im schönen Öl- und Gasland Aserbaidschan. Es ging am Ende nur noch ums Geld, um Klimahilfen für die ärmsten Staaten. Es sollen jährlich mal 300 Milliarden sein irgendwann. Gefordert sind allerdings 1,3 Billionen und ob es überhaupt zu den 300 Milliarden kommt oder ob mal wieder nur eine Null vergessen wurde, alles ziemlich vage. Wenigstens gab es ein schönes Klimamusikfestival am Rande der COP.
Oh, da kommt der Opening Act. Vanilla Ice.
Ja. Oh, stark. 1,5 Grad und es wird noch heißer. Doch die Menschheit wird nicht weiser. 1,5 Grad, kein Ventilator. Stell dir das mal stark behaart vor.
Und jetzt kommen hier Songs gegen klimaschädlichen Fleischkonsum wohl. Aha, nur einer im Piano?
Das ist ein Schwein, ein Solo-Schwartist.
Ich wär gern noch was geblieben, doch ihr liebt mich nur in Tod. Leider schmeck ich gut mit Zwiebeln, darum end ich auf nem Brot. Mad World, it's a Mad World.
Singt nicht so geil, das Schwein. Sieht aber super lecker aus.
Oh, später singt noch der Chor der ausgestorbenen Tierarten mit DJ Dodo.
Ich heb ab.
Und wer ist das da?
Sehr weit überm Boden. Alles nass und blau.
Da singt der Meeresspiegel. Darüber, wie er steigt.
Oh, da kommt der Headliner. Wer ist das? Er ist sehr groß.
Das ist die Welt. Oh, sie fängt an.
Muss nur noch kurz mich selbst retten. Sie hören ja nicht meinen Protest, während sie fleißig zu Adele jetten. Kleb auf der Milchstraße mich fest.
Boah, mega gutes Festival gewesen. Aber jetzt bin ich müde.
Ich auch. Komm, wir fliegen nach Hause.
Der UN-Klimagipfel enttäuschend, davor die UN-Biodiversitätskonferenz in Cali, Kolumbien, wo Käfer, Vögel und Lurche ganz genau zugehört haben, gescheitert und vor einem echten Ende abgebrochen und der UN-Plastikgipfel gerade in Busan, Südkorea, ebenfalls gescheitert. Tja, die Ölländer haben halt kein Interesse an weniger Plastik.
Wo ist die Nachricht?
Ja, stimmt. Aber ist auch egal, weil hatte jemand mit was anderem gerechnet? Alles andere hätte ja Verzicht bedeutet und in dieser Disziplin sind wir ziemlich schlecht. Und deswegen wird diese Disziplin nie olympisch. Was hatten wir noch im November neben dem Ampeltrauerspiel und den Auswüchsen? Naja, unsere Sicherheit und KI.
KI einzusetzen darf niemals als Vorwand für Massenüberwachung dienen.
Dass das mal klar ist, Massenübernachtung sowieso nicht. Danke, Frau Faeser. Und es gab im November ein besonderes geriatrisches Politexperiment.
Auf jeden Fall haben wir uns jetzt entschieden, es noch frecher zu nennen, Mission. Mission Silberlocke.
Drei Granden der Linken, Gysi, Bartsch und Ramelow, wollen es nochmal wissen. Mission Silberlocke klingt wie ein Abenteuerfilm mit Clint Eastwood, Sylvester Stallone und Arnie Schwarzenegger. Auf der Suche nach dem verschwundenen Wähler. Gysi, Ramelow und Bartsch wollen 3 Direktmandate holen und somit die Basis für einen Wiedereinzug der Linken in den Bundestag legen. Ich muss sagen, hey, Chapeau die Herren, zusammenziehen wollen sie aber nicht, wie Gysi sagt.
Wo ist die Nachricht?
Das ist die Nachricht, mein Gott. Sie ziehen nicht zusammen und die Silberlocken sind schon mal per se eine Nachricht.
Wenn alte Männer es nochmal wissen wollen, das hat immer was Rührendes. Wer von den Älteren erinnert sich nicht an den großen Bellheim? Mario Adorf, der aus dem Ruhestand heraus sich vornahm, mit ein paar anderen alten Säcken ein Kaufhaus zu retten. Oder Space Cowboys, 4 alternde Astronauten um Clint Eastwood auf Mission im Orbit. Oder Thomas Gottschalk mit immer wieder noch einer allerletzten Ausgabe. Nee, schlechtes Beispiel. Aber egal, hier wieder ein gutes.
Die Mission Silberlocke.
Oder auch der Seniorenexpress.
So ziemlich die letzten bekannten linken Politiker, an die man sich noch erinnern kann, auf der Jagd nach dem Direktmandat, das die strauchelnde Partei ein letztes Mal in den Bundestag retten soll.
Gregor Gysi, 76, Bodo Ramelow, 68, Dietmar Bartsch, 66.
Dass für keinen von denen Mario Adorf oder Clint Eastwood eine passende Besetzung wäre, geschenkt. Und dass der ganz frisch gewählte linken Parteichef Van Aken tatsächlich nur 3 Jahre jünger ist als Dietmar Bartsch auch.
Man soll die Alten auch nicht aus der Verantwortung entlassen. Das ist ein bisschen wie eine Muppet-Show, da braucht man auch die, die da hinten sitzen und ihre klugen Kommentare abgeben.
Wie überaus freundlich und schmeichelhaft. Dabei gibt's die Sorte Senioren in fast jeder Partei, die schon eine Weile dabei ist. Eine Übersicht. Müntefering, Gabriel und Schröder grüßen die SPD aus umfragemäßig besseren Zeiten und kommentieren die K-Frage. Und der einzige Altkanzler, der noch viele Jahrzehnte nach seiner aktiven Zeit von Sandra Maischberger regelmäßig eine warme Suppe hingestellt bekam, war Helmut Schmidt. Idealbesetzung. Schwieriger wird's schon bei den Grünen. Jürgen Trittin ist zwar auch schon 70 und möchte dann und wann noch was loswerden, hat es aber von der Karriere her nicht ganz bis zum Elder Statesman geschafft. Joschka Fischer wiederum wäre zwar Parteigrande nach Vorschrift, kann man sich aber nur ganz selten mal leisten und ist thematisch auch ziemlich eingeschränkt. Unter Weltordnung ist da nichts zu machen. Gut altern tun sie zwar bei der CSU, Stoiber, Weigel, aber der amtierende Chef hat einfach ein zu großes Ego und drängelt sich immer nach vorne. Der einzige große alte Mann der FDP wiederum, Gerhard Baum, ist zwar gut gealtert, kann in Talkshows wunderbar dramatisch mit den Armen rudern und erklären, dass die Welt aus den Fugen ist, aber innerhalb der Partei ist er Dissident und redet nur noch auf eigene Rechnung. Und Wolfgang Kubicki fehlen für den Grand Seigneur der Liberalen einfach Selbstkontrolle und Würde. Die CDU schließlich kann mit einem großen alten Mann im Grunde gar nichts anfangen. Die haben Friedrich Merz. Der ist zwar nur alt, aber das muss reichen.
Intensivstation Monatsrückblick November mit Stefan Fritsche. Ja, ein grandioser Monat in diesem Jahr, denn 1 Kilo Buch, über 700 Seiten voll mit Worten von Angela Merkel, machte eine Riesen-PR. Glücklich, wer Tickets für die Anne Will Angela Merkel Release Show bekam.
Die Tickets waren ja so schnell ausverkauft, das war ja schneller als bei Coldplay oder Rammstein.
Freiheit heißt dieser Wälzer und umfasst eine lange Zeit, oder um es mit dem Zahlenanalysten Albrecht von Lucke zu sagen.
Merkel-Ära mit 16 Jahren, man muss sich das bewusst machen, es waren fast 6000 Jahre Merkel.
Ja, Tage waren unter Merkel manchmal so lang wie Jahre. Ja, wir erinnern uns alle, sie konnte uns einschläfern wie die Schlange K. Sie kennen mich, mehr braucht es nicht. Ich will euch ansonsten auch nicht wecken. Und wenn es hinterher Probleme gibt?
Wissen Sie, ich würde jetzt sagen, wenn es hilft, dann soll man sagen, Merkel war's.
Ja, wir sind also alle selbst schuld, dass wir alles erst nach 16 Jahren gemerkt haben. Nach unserem Dornröschenschlaf. Ansonsten 700 Seiten voller Enthüllungen.
Also ich könnte jetzt auch mal auspacken, aber ich packe auch schon wieder ein.
Unboxing and Boxing the Sensations. Buch wird ja auch in gefühlt jeder Sprache der Welt übersetzt. Die Welt wartet geradezu drauf. Also der mediale Hype dieser Biografie ist so groß, dass auch andere jetzt eine Chance darin sehen.
Kein Interesse. Es geht hier um die Memoiren eines amtierenden Bundeskanzlers. Hallo?
Toll. Was denn?
Aufgelegt,
Mist. Das war jetzt der fünfte Verlag, der es nicht machen will.
Hey, ihr sollt hier keine Privatgespräche führen. Ihr sollt Wahlkampf machen für Olaf Scholz.
Das ist Wahlkampf. Unser Plan B.
Wie Plan B?
Ja, der Plan Biografie.
Biografie?
Ja, wir geben Scholz einen Imageboost mit Hilfe einer Biografie. Guck dir den Hype um Merkels Buch doch mal an. Die hat gerade mehr Sendezeit als Lauterbach während der Pandemie.
Ja, die war auch 16 Jahre Kanzlerin und hat über 2 Jahre dran geschrieben.
Na siehste, Olaf ist jetzt noch keine 3 Jahre Kanzler. Bei dem geht das viel schneller.
Aber ihr wisst schon, was Memoiren heißt?
Ja, Erinnerungen?
Genau, Scholz und Erinnerungen. Merkst du selbst, oder?
Er kann sich ja helfen lassen. Merkel hatte auch eine Co-Autorin.
Vergiss es. Olafs Freunde, die sich an Cum-Ex erinnern, verdienen mehr, wenn sie die Klappe halten. Habt ihr wenigstens ein paar Anekdoten?
Ja, einmal hat die Schnalle von Olafs Ledertasche geklemmt.
Und weiter?
Ja, dann ging sie wieder.
Wollt ihr mich veräppeln? Merkel ist nach dem Abiball besoffen in den See gefallen. Sowas brauchen wir.
Ach so, Scholz' Ledertasche wäre fast mal in eine Pfütze gefallen. Was heißt Pfütze eigentlich auf Russisch?
Wieso denn jetzt Russisch?
Merkels Buch wurde in 30 Sprachen übersetzt. Das wollen wir auch.
Ach, habt ihr überhaupt schon einen Titel für das Buch?
Keine Ahnung. In Hamburg sagt man Tschüss.
Warum nicht gleich der Schlumpf mit dem Doppelwumms?
Auch nicht schlecht.
Das war ein Spaß. Merkels Buch heißt Freiheit. Das ist ein Titel.
Dann können wir seins ja Feigheit nennen.
Warum nicht gleich Trägheit? Hey Leute, gute Nachrichten. Ich habe einen Verlag gefunden, der das drucken will.
Super. Wie hoch ist das Angebot?
14.
Naja, Merkel hat bestimmt mehr gekriegt. Aber komm, nicht schlecht, 14 Millionen.
Nicht Millionen, 14 Euro.
Die bieten 14 Euro für das Buch?
Nicht bieten. Wir müssen das zahlen.
Hä, was soll das denn für ein Verlag sein?
Also, das ist jetzt kein klassischer Verlag. Das ist der Copyshop um die Ecke.
Du willst Olaf Scholz' Memoiren im Copyshop drucken lassen für 14 Euro?
Ja, inklusive Bindung.
Intensivstation mit dem Novemberrückblick mit Stefan Fritsche. Dieser besondere November brachte uns auch einen Mann zurück, den wir schon so arg vermisst hatten.
We're gonna fix our borders, we're gonna fix everything about our country. And this will truly be the golden age of America. That's what we have to have. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much.
Donald Trump fuhr einen grandiosen, so nicht vorhergesagten Wahlsieg ein und wird demnächst der 45. und 47. Präsident der USA in Personalunion sein. Sein Kabinett ähnelt dem Gruselkabinett des Dr. Frankenstein. Und bisher ist es quasi ein ausgestreckter Mittelfinger ins Gesicht des amerikanischen Deep State, also des Systems. Von Fox-Moderatoren über Wrestling-Managerin, Ölmanager bis zu Elon Musk. Irgendwie alles vertreten. Fehlt noch ein Lurch. Als Trump gewählt wurde, hat sich jeder Staatslenker sogleich beeilt zu gratulieren. Und auch Olaf hatte irgendwann einen Glückwunsch rausgemurmelt, telefonisch und uns auch erst weit hinterher schmallippig informiert.
Wo ist die Nachricht?
Das ist die Nachricht. Wer nicht schnell genug und richtig gratulierte, kriegt jetzt 100% Zölle. So nämlich.
Sie haben als Sprache Deutsch gewählt. Ja. Willkommen bei der Hotline des Mar-a-Lago Transition Office von Präsident Trump. Oh. Für Platzbuchungen auf unserer wunderschönen Golfanlage drücken Sie die 1. Für Gratulationen zum höchsten Wahlsieg in der Geschichte des gesamten Universums drücken Sie die 2. Zurzeit sind alle unsere Leitungen belegt. Nein. Werbung.
Tesla. Keine Emissionen, keine Kompromisse. Jetzt noch schnell bestellen, bevor die Strafzölle knallen.
Leider sind immer noch alle Leitungen belegt. Möchten Sie Ihren Glückwunsch von unserer KI generieren lassen?
Ja.
Nennen Sie hierzu die Intensität Ihres Glückwunschs. Sehr herzlich, herzlich, neutral, kenntnisnehmend.
Herzlich.
Vielen Dank. Wählen Sie nun eine Anrede. Bester Präsident aller Zeiten, Mr. President, Mr. Trump, Donny, alte Kürbisbirne.
Mr. President.
Vielen Dank. Ihr Glückwunsch wird wie folgt übermittelt. Sehr, sehr, sehr herzliche Glückwünsche an den klügsten und erfolgreichsten Präsidenten aller Zeiten.
Aber ich hab doch...
Vielen Dank. Für weitere Anliegen bleiben Sie bitte in der Leitung. Transition Büro, hallo?
Hallo, Büro, Christian Lindner. Ich würde gern für meinen Chef eine Bewerbung abgeben.
Wie war der Name? Wendler?
Nein, Lindner.
Und warum will denn Trumps Regierung?
Weil er 2 Dinge liebt. Geld und Freiheit. Genau wie Trump.
Aha, und was kann der?
Der kann Schulden bremsen, wie kein anderer.
Ach, ist es der gerade in Deutschland gefeuert wurde?
Ja, genau der.
Aber hat er nicht gerade in Berlin gesagt, dass er wieder als Finanzminister in die Regierung will?
Ja, hat er. Aber doch nicht in welchem Land.
Seit Monaten befindet sich die gescheiterte Regierung im Siechtum.
We must first rescue our nation from failed and even incompetent leadership.
Unser Land ist ein Land im Abstieg.
We are
indeed a nation in decline.
Mit internationalem Ansehensverlust, mit Rezession, mit einer Deindustrialisierung.
We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families.
Dem steigende Kriminalität und die Migration wächst über den Kopf.
It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease and destruction to communities all across our land.
Wir werden jetzt wieder Lügen zählen müssen, Übertreibungen, Beleidigungen, alles das, was seine große Wählerschaft der streng religiösen Konservativen an ihm so schätzt. Und man muss sagen, dass das sogenannte Trumpen sich so langsam auch bei uns etabliert. Wir zeigen Ihnen das mal. So, fertig.
Das ist die lausigste Frisur, die die ganze Welt bisher gesehen hat.
Besser ging's nicht. Und ohne Komplikationen.
Sie sind der schlechteste Friseur aller Zeiten. Sie sind auch ein schlechter Mensch. Ein schlechter Friseur ist immer auch ein schlechter Mensch. Und dafür soll ich noch bezahlen? Sie werden bezahlen. Sie sollten nie wieder Haare schneiden.
Ich hab sie doch nur rasiert.
Ich habe die beste Physikarbeit aller Zeiten geschrieben. Gab nie eine bessere.
Nein, Mick, das stimmt leider nicht. Du hast eine 5.
Das sind Fake News. Sie sind die schlechteste Lehrerin, die jemals unterrichtet hat. Sehr böse. Sehr inkompetent. Eine schlechtere hat es nie gegeben.
Wie bist du nur zum Klassensprecher gewählt worden?
Also, ich empfehle Ihnen dringend, aufs Rauchen und auf Alkohol zu verzichten.
Sie sind ein linksradikaler Kommunist, der mir meinen Konsum verbieten will. Das hat König Charles in England auch versucht. Und jetzt wurde er durch einen anderen Typen ersetzt und der baut jede Woche 20 neue Tabakfelder.
Ach.
Aber Leute wie Sie versuchen, unserer wunderbaren Tabakindustrie zu schaden, machen einen großartigen Job. Und Sie machen das kaputt. Sie sind der Feind im Inneren.
Ihr Feind im Inneren ist Ihre Fettleber. Intensivstation Monatsrückblick November mit Stefan Fritzsche. Noch ein kurzer Blick nach Europa, sprich nach Brüssel. Da geht's ja jetzt los mit der neuen Kommission. Hey, mit Uschi quasi. Und die hat sogleich ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit, also an vielen Orten der Öffentlichkeit, empfohlen, um Menschen überall vor Rauch zu schützen. Wurde natürlich gleich vom Parlament abgelehnt, brüsk. Aber sie haben es ja wenigstens versucht. Honorige Idee. Es geht um unsere Gesundheit. Und wenn man ehrlich ist, dann wäre es vielleicht auch eine sinnvolle Maßnahme gewesen. Ich habe mich unlängst auf dem Weihnachtsmarkt Wesselburner Koog mit einem Sachverständigen der EU getroffen, um auch da mal zu sehen, vor welchen Gefahren im Alltag die EU sonst noch warnen müsste. Ja, fröhliche Weihnacht überall, das könnte man zumindest glauben, wenn man sich hier auf diesem idyllischen Markt umschaut. Aber mein Gesprächspartner Gundolf Körber vom ESC sieht das durchaus kritischer, Herr Körber.
Ich bin Mitglied der Evaluation Group Santa Claus, ESC. Das ist eine Einrichtung auf EU-Ebene in Zusammenarbeit mit den Innenministerien der Mitgliedsländer zur Überprüfung gesundheitlicher Standards im Rahmen der Prophylaxe und allgemeinen Gefahrenabwehr auf europäischen Weihnachtsmärkten.
Ja, verstehe. Gefahrenabwehr, Messerverbot, Taschenkontrollen, Rucksackdurchsuchungen und so weiter.
Völlig falsch. Ein potenzieller Amokläufer lässt sich von einem Messerverbot auch nicht beeindrucken. Ach. Und Sie würden kaum glauben, was ein gewaltbereiter Mensch mit einem ganz normalen Schaschlikspieß oder sogar einer Pommesgabel anrichten kann.
Ja.
Aber nein, uns geht es um die Gesundheit der Besucher und hier auch ganz besonders um die Vorbildfunktion der erwachsenen Besucher gegenüber Kindern.
Können Sie das vielleicht ein wenig erläutern?
Sehr gerne. Die leider gescheiterte Initiative zum Rauchverbot im öffentlichen Raum ging ja schon in die richtige Richtung.
Ach so.
Da sitzen rauchende Mütter am Rand des Spielplatzes. Da müssen Kinder mit ansehen, wie erwachsene Männer mit einer qualmenden Zigarre durch den Stadtpark laufen.
Ja.
Da werden Weichen gestellt, Hemmungen abgebaut, falsche Leitbilder geschaffen.
Und deswegen fordern Sie jetzt ein Rauchverbot auch auf Weihnachtsmärkten, so wie hier?
Sicher. Aber das kann doch nur der Anfang sein. Sehen Sie, was die Frau da drüben in der Hand hält.
Ja, eine Tüte Mutzen, würde ich sagen.
Mutzen! In Fett ausgebackene Kohlenhydrate mit Puderzucker. Hm. Und Papi daneben mit Glühwein. Mit Schuss.
Ja.
Fettleibigkeit und Alkoholismus als Langzeitfolge einer frühkindlichen Prägung. Der Weihnachtsmarkt als Trainingslager für zukünftige Diabetiker und Infarktpatienten. dem gilt es, einen Riegel vorzuschieben. Und ganz bestimmt keinen Schokoriegel, wenn Sie mir das Wortspiel erlauben.
Ja, apropos erlauben. Wollen Sie also Weihnachtsmärkte verbieten?
Ja, nein, also nicht direkt. Ich denke da erst einmal an Kampagnen, wie beim Tabak. Also großflächige Plakate am Eingang zum Weihnachtsmarkt. Vielleicht mit dem Bild eines auf dem Boden liegenden Volltrunkenen vor einem Glühweinstand. Mit der Aufschrift, er hat ein schönes Fest, wer zuvor das Saufen lässt. Das ist aber noch im Entwurfsstadium, also daran arbeiten wir noch.
Zumindest ist das ja schon mal beruhigend. Dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch, Herr Körber.
Immer gern. Und wie ist es? Unternehmen wir noch einen kleinen Punschversuch? Natürlich nur zu Evaluierungszwecken.
Na, da sage ich nicht nein. Wer ist schon punschlos glücklich? Das war die Intensivstation mit dem Rückblick auf den Monat November.
Mich hat das menschlich betroffen gemacht. Ich habe gelitten.
Ja komm, so schlimm war es nicht. Der Wissing hat nicht ausgepackt. Also sei froh. Mit dabei waren heute Peter Stein, Torben Pöls, Axel Naumer, Richard Perkowski, Tobias Brodowy, Uli Winters, Tom Beinlich, Masia Geibi und Friedemann Weise. War es das jetzt für dieses Jahr?
Als Bundeskanzler kann ich das nicht dulden.
Nein, muss er auch nicht. Denn Ende Dezember können Sie hier in der ARD Audiothek den Jahreszustandsbericht der Intensivstation hören, jedes Jahr. Und Spoiler, der Zustand ist ja jetzt heuer eher bedenklich. Misanthropen können sich schon mal freuen. Für alle anderen verspreche ich aber, ist auch was dabei. Bis dahin können Sie weitere gute Podcasts in der ARD Audiothek hören. Zum Beispiel Becoming the Beatles von NDR Kultur. Wie sie in Hamburg wurden, was sie dann später waren. Am Mikrofon hier war Stefan Fritsche. Schöne Weihnachtszeit mit leckerem Glühwein und damit alles Gute auf der breiten Seite des Lebens. Ah!